Ich habe ein immer schlechteres Gewissen, wenn ich tierische Produkte esse.
Ich habe schon ein paar Mal versucht, vegan zu werden, aber irgendwann kommen immer diese Fragen, wie kommst du eigentlich an deine Nährstoffe? Und dann fühle ich mich total unsicher und weiß nicht, wie ich es beantworten soll.
Ich würde schon gern vegan leben, aber ich habe das Gefühl, dass ich dafür super viele Informationen brauche und es einfach mega aufwendig ist. Wann soll ich das alles machen?
Ich wünschte einfach, ich hätte jemanden, der mir, ja, unter die Arme greift, mich unterstützt und mir zeigt, wie man es richtig macht.
Mit diesen Gedanken bist du absolut nicht allein und uns ging es auch mal ganz genauso. Um dir den Umstieg zum veganen, friedlichen Lebensstil so einfach wie möglich zu machen, haben Fabi und ich für dich einen Kurs aufgenommen, den du online angucken kannst. Ganz bequem von zu Hause erfährst du in verschiedenen Videos alles, was du wissen musst, um rundum informiert zu sein, dich sicher zu fühlen und von Kochvideos, wichtigem Nährstoffwissen einfach erklärt und allem, was du sonst noch so wissen musst, ist da wirklich in einfachen, kurzen Videos erklärt für dich. Und das Wichtige, damit du dich bei dieser Umstellung nicht alleine fühlst, dass du direkt quasi einen großen veganen Freundeskreis hast, denn bei einfach gemeinsam vegan landest du direkt in der Gemeinschaftsgruppe und hast auf die Weise Austausch mit dir Gleichgesinnten, die auf dem gleichen Weg sind, und das ist ein wirklich schöner Ort. Was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt. Es kommt also auch auf dich an und an alle, die jetzt noch den letzten kleinen Push brauchen. Wir haben eine Aktion für euch. Und zwar werden wir zum ersten Mal 10% auf den gesamten Kurs anbieten. Mit dem Rabattcode GEMEINSAM10 bekommst du bis zum 22.11. 10%. Den Kurs findest du bei vegangesundmitgrund.de. Und alle, die sich jetzt entschließen, den Kurs endlich mal durchzuarbeiten und mit in die Gemeinschaftsgruppe zu hüpfen, die können gerne am Zoom-Call am 26.11. um 10 Uhr mit teilnehmen, denn dort werden wir zum allerersten Mal euch selbst persönlich im Video kennenlernen. Alle, die schon drin sind im Kurs, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Den Link dazu gibt es dann in der WhatsApp-Gruppe von der Gemeinschaftsgruppe und wir freuen uns total, dich endlich begrüßen zu können. Gib den kleinen Push und bis gleich. Viel Spaß bei der Episode.
Ja, auf was verzichten wir? Wir verzichten auf Tierleid. Wenn die Schwangerschaft ungeplant kommt, dann ist es jetzt nicht fürchterlich schlimm, dass ich mich vorher nicht darum gekümmert habe.
Da war ich schon so bedient, dass sie da nicht mal mich angehört hat und gehört hat, warum ich mich dafür entscheide, warum mir das wichtig ist.
Wo man einfach nur sagt, hey, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was du von mir willst, lass mich einfach in Ruhe.
Na, mit der Hausgeburt können sie vergessen, mit so einem schmalen Becken, das geht ja gar nicht, dann müssen sie ins Krankenhaus.
Ich habe es bei knapp 170 Folgen einmal gesagt, ich sage es jetzt ein zweites Mal, das wird eine der wichtigsten Episoden, die wir aufgenommen haben, jemals.
Oh ja, was kann es Wichtigeres geben als die Gesundheit unserer Kinder?
Oh ja, nichts.
Oh ja. Ein absolutes Herzensthema, nicht nur weil wir Eltern sind, sondern weil wir Menschen sind, weil wir auch mal Kinder waren, weil wir Freunde und Nachbarn haben und weil es einfach eines der wichtigsten Punkte ist, dass Erwachsene verantwortungsvoll mit dem Geschenk umgehen, sich um ein Kind kümmern zu dürfen und sie es einfach nicht selber können. Und bis sie Erwachsenen sind, ist es eben unsere Aufgabe und es geht. Wir können es vorwegnehmen, man kann Kinder vegan ernähren, man kann vegan schwanger sein. Wie das funktioniert und worauf man achten muss und womit nicht zu spaßen ist und wann man es vielleicht doch lieber lassen sollte, wenn man bestimmte Dinge nicht bereit ist zu tun, das wird hier heute ganz, ganz ehrlich in einem Zweiergespräch unter Frauen zwischen Daniela und mir besprochen und wir freuen uns erstmal, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
Der Podcast.
Sein Name ist Fabi.
Und sie heißt Juju.
Und wir freuen uns umso mehr heute, dass du dabei bist und diese Episode dir anhörst und hoffentlich vielleicht sogar teilst, denn das ist wirklich wichtig.
Extrem wichtig. Unabhängig davon, dass es das Magischste ist, was ich mir vorstellen kann, einen Menschen zu kreieren, der vielleicht 120 Jahre alt wird heutzutage.
Ja. Vor allem, wenn er vegan ernährt wird.
Genau. Ist es ja so, dass dieses Kind, genauso wie als wäre es schon geboren, einfach alles braucht, um gesund zu gedeihen.
Ja.
Und das decken die Frauen, die schwanger sind, über ihre Ernährung ab. Oder über Supplements.
Ganz genau. Darüber hinaus natürlich auch ist deren Stimmung wichtig und letztendlich ist es einfach ein Lebensstil, es sind Werte, die wir vermitteln. Es geht ja nicht nur um die Nahrungsaufnahme, sondern eben um das ganze Konstrukt, was da drumherum hängt. Und eines der traurigsten Sachen, die ich schon ein paar Mal lesen musste von Nachrichten von euch, ist, dass ihr selbst euch committed habt zu sagen, ich gehe aus ethischen Gründen auf den veganen Lebensstil, es ist mir wichtig und jetzt bin ich schwanger, jetzt habe ich ein Kind und weil ich so verrückt gemacht werde von meiner Umwelt und es mir eigentlich wünsche, mein Kind friedvoll zu ernähren, traue ich mich eben nicht und gebe meinem Kind tierische Produkte, weil ich Angst habe, sonst etwas falsch zu machen. Was an sich natürlich total ehrenvoll ist, weil natürlich, man sagt ja auch vegan, soweit eben möglich und natürlich ist es wichtig, dass das Kind alle Nährstoffe bekommt, aber das ist eben möglich und jetzt wiederhole ich mich auch schon, aber es ist mir einfach so wichtig, das Thema. Das sind eine traurige Nachricht überhaupt und es gibt immer wieder Leute, die sich von Gynäkologen, vom Umfeld und so weiter verunsichern lassen und dann doch Sachen zu sich nehmen oder auch unsicher in der Schwangerschaft. Sachen zu sich nehmen, die sie eigentlich gar nicht mehr unterstützen wollten. Und das ist einfach nicht notwendig und kaum jemand weiß es besser oder kann es besser erklären als die liebe Daniela Ackermann. Da ich mit meiner großen Liebe zur Ästhetik seit 13 Jahren als Herren-Make-up-Artistin unter anderem in der Fashion-Branche zu Hause bin, habe ich einen guten Überblick über das, was es da draußen so alles gibt und muss sagen, jetzt seit 3,5 Jahren vegan gesund mit Grund habe ich natürlich einen ganz, ganz neuen und anderen Blick auf die Fashion-Industrie und bin deswegen ganz doll happy, welchen wunderbaren Podcast-Partner wir heute an unserer Seite haben, denn Armed Angels ist einfach eine Traumkooperation für mich, denn die unterstütze ich wirklich sehr, sehr gerne. Sie haben sich 2007 in Köln gegründet mit der Mission, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Ich feiere den Stil von Armed Angels nicht nur kaputt, weil sie zeitlos und super, super cool sind, sondern auch einfach nachhaltigere Kleidung herstellen. So nehmen sie zum Beispiel keine Chemikalien für die Herstellung ihrer Kleidung. Sie verwenden Bio-Baumwolle und recycelte Baumwolle. Das Leinen zum Beispiel wird ausschließlich in europäischen Ländern produziert und damit achten sie einfach auf soziale und ökologische Aspekte, die beispiellos sind, wie ich finde. Ich habe mich vor allem in die zahlreichen Leinen-Pieces von Armed Angels verliebt. Sie sind jetzt für den Übergang perfekt, finde ich, weil sie einfach Wärme spenden und trotzdem atmungsaktiv sind, wenig knittern und einfach super hochwertig und modern aussehen und damit das perfekte Material für den Frühling, aber auch für den Sommer sind, wie ich finde.
Wenn ihr also für euren Frühlingsübergangsstyle nachhaltiger Klamotten haben wollt, dann checkt doch gerne den Rabattcode vegangesund15, der gilt bis zum 5.5.24 und damit bekommt ihr 15% auf eure Bestellung.
Den Link zur Armed Angels Webseite findet ihr in unseren Shownotes und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern.
Jetzt geht's los. Wir wünschen euch maximal viel Spaß bei dieser Episode. Ich selber bin total gespannt, was ihr alles besprochen habt und freue mich über die ganzen Nuggets, die ihr verteilt in die Welt.
Ja, holt euch einen Zettel und Stift, lehnt euch zurück, lasst euch das gerne auch zweimal durch den Kopf gehen und ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Daniela Ackermann.
Hallo, Jojo.
Schön, dass du da bist, genau, heute zu zweit. Aber ich finde es auch ganz schön so, dass wir dieses Thema, was natürlich auch meistens ganze Familien betrifft, aber ja insbesondere, ganz besonders uns Frauen, finde ich eigentlich ganz schön, dass wir das heute mal so zu zweit unter Frauen machen.
Ja.
Sehr schön. Wir haben natürlich jede Menge Fragen mitgebracht. Dieses Thema wird immer wieder bei uns angefragt. So viele schreiben uns, ich bin gerade schwanger, mach doch mal einen Podcast zu dem Thema oder. Es ist ganz viel Bedarf da, ganz viele Fragen, die gestellt werden, ganz viel Sorgen natürlich, gerade bei so einem sensiblen Thema wie die Verantwortung für ein Leben übernehmen. Ja. Das ist natürlich ein ganz sensibles Thema. Natürlich will man da alles richtig machen. Und bevor wir da jetzt diese ganzen vielen, heute aus meiner Sicht naiv gestellten Fragen, weil ich habe natürlich auch ein bisschen Erfahrung, bei weitem nicht so viel wie du, aber ich stelle heute ganz viele naive Fragen, damit wir ganz viele Antworten bekommen und unsere ZuhörerInnen gut informiert sind und natürlich nicht nur die Leute selbst, die jetzt, die Frauen selbst, die vielleicht schon Kinder haben oder schwanger werden wollen oder schwanger sind, sondern natürlich finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass wir darüber reden, damit einfach in der breiten Gesellschaft das ankommt. Das werden hier auch Menschen hören, die vielleicht Omas sind oder einfach Freunde haben, die Kinder haben. Ich meine, Kinder gehören zum Leben dazu. Wir alle haben irgendwie mehr oder weniger Kontakt zu ihnen und dass einfach insgesamt dieses Wissen verbreitet wird, was du hast, finde ich ganz, ganz wertvoll und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber reden und ihr lieben ZuhörerInnen vielleicht auch die Podcast-Episode mal weiterschickt an Leute, die für die das besonders relevant gerade ist.
Ja.
Genau. Und bevor wir jetzt loslegen mit den ganzen Fragen, würde ich trotzdem total gerne mir ein bisschen die Zeit nehmen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Ich finde das immer ganz schön vor einem Gespräch, damit man ein bisschen weiß, mit wem man es da eigentlich zu tun hat, wo eigentlich diese ganze Expertise herkommt. Du bringst ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte mit und vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen erzählen zu deinem Background, vielleicht erstmal zu dir selbst. Wie lange bist du denn schon vegan und wie ist das damals gekommen?
Genau, also wir leben als Familie seit 10 Jahren ziemlich genau vegan. Wir haben Wir haben in der Fastenzeit vor 10 Jahren den Entschluss gefasst, auf was verzichten wir? Wir verzichten auf Tierleid. Und ich habe von einem Tag auf den anderen umgestellt. Mein Mann hat die Reste, die wir zu Hause hatten, noch aufgebraucht. Und unsere 3 Kinder damals haben übergangsweise noch etwas vegetarisch gelebt. Genau. So haben wir vor 10 Jahren gestartet.
Okay, also ihr habt in der Fastenzeit umgestellt, weil ihr eh auf irgendwas verzichten wolltet. Was war denn da der Impuls, beziehungsweise daran, wie unterschiedlich umgestellt wurde, sicherlich auch ein bisschen am Bewusstseinsstand auch der Kinder zum Beispiel, sieht man ja vielleicht auch, wie unterschiedlich stark das Warum oder die Informationsgrundlage war, beziehungsweise ist ja auch einfach jeder Mensch anders. Manche brauchen ein bisschen länger, manche sind dann sehr schnell, sehr radikal, sehen eine Ungerechtigkeit und wollen das sofort beenden. Wie habt ihr euch in dieser Zeit, auch vor 10 Jahren, ne, da gab es ja noch deutlich weniger an Infomaterial, sage ich mal, als heutzutage, wie habt ihr euch da informiert in der Zeit?
Also ausschlaggebend war, wenn ich mich richtig erinnern kann, eine Freundin, die vegan gelebt hat. Und da haben wir das so ein bisschen mitbekommen und haben angefangen, uns so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wieso, weshalb, warum. Und wir hatten vorher Fleisch gegessen und haben gesagt, okay, wir achten auf die Herkunft, wir essen nur Biofleisch. Ich verdrehe die Augen. weil das ist so typisch. Man denkt, man macht sich Gedanken, aber so wirkliche Gedanken macht man sich dann doch nicht. Und da ging es dann irgendwie weiter, wo wir uns mit den Tieren beschäftigt haben und überlegt haben, okay, was passiert mit den Tieren? Wie geht's denen wirklich? Auch in der Biohaltung. Und da war halt einfach dann irgendwann klar, okay, nee. Das wollen wir nicht mehr unterstützen. Und mein Mann hat halt, wie gesagt, nur noch die Reste gegessen, einfach weil wir auch gesagt haben, okay, wir haben es halt einfach schon zu Hause. Wegschmeißen ist jetzt irgendwie auch eine blöde Option. Deswegen verzehrt er das. Ich hatte direkt gesagt, nee, ich möchte direkt aufhören. Und bei den Kindern haben wir halt gesagt, wir haben die Entscheidung getroffen, aber wir möchten das gerne als Familie leben. Aber wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben, das Stück für Stück umzustellen. Weil vor 10 Jahren, wie du gerade gesagt hast, es gab nicht so viele Informationen, aber es gab auch noch nicht so viele gute Ersatzprodukte, wie es heute gibt.
Ja, das stimmt.
Deswegen hatten wir da zum Beispiel, dass sie einfach erstmal weiter auf ihr Brot eine Scheibe Wurst haben können, haben wir die vegetarische Wurst gekauft. Bei Süßigkeiten haben wir noch so eine Ausnahme gemacht, dass sie halt einfach da noch so ein bisschen das Gewohnte essen konnten.
Okay, spannend. Wie viele Kinder hattest du denn zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren?
Genau, da hatten wir 3 Kinder im Alter von 7, 5 und 3.
Damals hattest du 3 Kinder, mittlerweile sind ein paar dazugekommen. Wie viele seid ihr denn jetzt unter einem Dach?
Wir leben jetzt zu 8, also mit 6 Kindern. Es sind dann noch 3 dazugekommen, genau.
Toll. Wahnsinn. Richtig schön. Das heißt, du kannst ja auch, den Schnitt haben wir schon festgestellt im Vorgespräch. Ich habe ja auch 2 Kinder, eine vegane Schwangerschaft, eine nicht vegane Schwangerschaft erlebt. Der Durchschnitt ist bei uns gleich. Also du auch 3 vegane Schwangerschaften. Nur, dass du noch einige mehr Erfahrungen sammeln konntest mit 4 Kindern mehr. Wie hast du das denn so persönlich für dich empfunden, der Unterschied von den, oder hast du überhaupt irgendeinen Unterschied gemerkt? Eine vegane Schwangerschaft, eine nicht vegane Schwangerschaft. Hast du das unterschiedlich empfunden und wenn ja, inwiefern?
Also die Schwangerschaften selber waren alle unterschiedlich, aber ich glaube nicht unterschiedlich, weil ich mich vegan ernährt habe, sondern einfach, weil halt jede Schwangerschaft anders ist oder anders sein kann. Was anders war, war meine Einstellung zur Ernährung. Also in den ersten 3 Schwangerschaften habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht zur Ernährung in der Schwangerschaft. Was brauche ich? Was muss ich nehmen? Ich habe ein Nahrungsergänzungsmittel vom Frauenarzt bekommen und gut war's.
Diese typischen Folsäurekomplex und so weiter.
Genau, und gut war's. Okay. Und ich habe aber nicht besonders drauf geachtet, was ich esse. Das kam dann tatsächlich erst mit der veganen Ernährung, weil ich mir generell Gedanken darum gemacht habe, was essen wir, was ist da drinne, wie können wir nährstoffreich essen, wie können wir das essen, was wir brauchen. Und dann habe ich halt auch in der Schwangerschaft mir Gedanken dazu gemacht, okay, was brauche ich jetzt mehr und wie bekomme ich das?
Spannend. Also kann man tatsächlich sagen, ich habe das genau gleich empfunden, dass die ersten oder die nicht-vegane Schwangerschaft einfach aufgrund von insgesamt weniger Ernährungswissen vielleicht sogar eher entgegen dem Klischee, dass vegane Schwangerschaften ganz gefährlich sein können oder was man manchmal so in den Medien liest, vielleicht sogar dann besser und ausgewogener stattfinden, weil eben einfach das Bewusstsein da ist und die Mutter entsprechend sich sowieso anders ernährt und gesünder. Das war bei mir auf jeden Fall auch so und ich kann sogar meine Werte vergleichen. Also meine Blutwerte waren sogar wirklich auch in der veganen Schwangerschaft deutlich besser als in der omnivoren Schwangerschaft. Bei mir lagen da auch 7 Jahre dazwischen, also ich war ja wirklich 20 in der ersten Schwangerschaft, da hatte ich vielleicht auch noch ein bisschen weniger insgesamt einfach Lebenserfahrung und Wissen und ich wollte es aber auch ganz doll richtig machen und oft ist es ja auch so bei Schwangeren, dass man dann diese Klischees, naja, du musst ja jetzt für 2 essen oder auch man sich vielleicht ein bisschen so selber ein bisschen sagt, naja, komm, ich bin schwanger und so ein bisschen hier und ein bisschen da, sich natürlich um Gottes Willen auch gerne was gönnen kann, aber wenn das natürlich Überhand nimmt, dass man sich dann gönnen bedeutet, dass man ganz viel, ich sag jetzt mal, ungesund, also nährstoffarmes Essen zu sich nimmt, fettreiches, zuckerreiches, salzreiches Essen zu sich nimmt und weniger eben ausgewogene Lebensmittel, dann kann es natürlich auch schnell nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern eben auch fürs Kind natürlich Nachteile bürgen. Ne? Also das finde ich ganz, ganz spannend zu wissen, dass einfach ja oft die vegane Schwangerschaft eher Vorteile bringt. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auf bestimmte Nährstoffe in allen Ernährungsformen, aber eben auch in der veganen Ernährungsform besonders achten. Die unterscheiden sich ja dann auch ein bisschen. Beispiel zum Beispiel Folsäurekomplex haben wir gerade angesprochen. Im Optimalfall nimmt man ja schon vor der Schwangerschaft einen Folsäurekomplex zu sich oder dieses Komplex. Ja. Das ist ja auch so angedacht, dass man natürlich auch die Zeit eben ab Kinderwunsch natürlich schon entsprechend sich ein bisschen umstellt. Ne? Also im Optimalfall mit dem Rauchen aufhört davor und nicht erst, wenn es soweit ist. Vitamin D und so weiter. Also es gibt ja viele Nährstoffe, die einfach auch vorher schon stimmen sollten, teilweise sogar auch, damit überhaupt der Kinderwunsch erfüllt werden kann. Ja. Ne? Also in einer großen Mangelernährung oder in einem starken Untergewicht oder so, weiß der Körper einfach, okay, hier ist vielleicht nicht der Ort, um gerade in dieser Lebensphase ein Kind heranwachsen zu lassen. Vielleicht hast du da auch schon Tipps jetzt, speziell für unsere veganen ZuhörerInnen. Was muss man denn schon ab Kinderwunsch, also in der Zeit vor der Schwangerschaft, im Optimalfall beachten?
Genau, also wenn man wirklich an dem Punkt ist, dass man die Schwangerschaft plant und vorher schon gucken kann, auf was achte ich? Weil das
ist ja auch nicht so oft der Fall.
Genau, ist ja nicht immer so. Und das ist es halt aber auch wichtig zu wissen, wenn die Schwangerschaft ungeplant kommt, dann ist es jetzt nicht fürchterlich schlimm, dass ich mich vorher nicht darum gekümmert habe, sondern einfach das Bewusstsein, okay, jetzt weiß ich's und jetzt kann ich es ändern und jetzt kann ich bewusst darauf achten und kann vielleicht Sachen ausgleichen. Wenn man es aber vorher weiß, also wie du gesagt hast, Folat, also Folsäure, dass man da was nimmt und generell, dass man mal schaut bei den kritischen Nährstoffen, auch wie Vitamin B12, dass man das mal testen lässt, dass man da einen guten Speicher hat. Und Vitamin D würde ich auch auf alle Fälle schauen, dass das
unbedingt, ne?
Dass das passend ist. Genau. Wenn man dann dabei ist, kann man auch noch Eisen mit überprüfen, dass man da auch mit einem guten guten Speicherwert in die Schwangerschaft startet. Das ist auch ganz wichtig, ja.
Voll. Ja, das sind also so die auf der Nährstoffebene ausgewogen ernähren sowieso immer gut, ne? Und natürlich darüber hinaus Schlaf, Stress und so weiter ist immer gut, wenn man das reduziert, auch alleine schon eben dann wirklich, damit es auch eben klappen kann überhaupt. Das waren auf jeden Fall schon gute, wichtige Hinweise. Natürlich, das ist jetzt gerade, wir sind gerade in unserer Gesundheitsbubble hier drin, natürlich sowas wie Drogen, Zigaretten, Alkohol natürlich auch gerne vorher runterfahren, möglichst auf null.
Genau. Also und auch, auch beim Alkohol aufpassen. Also gerade wenn man in der Planung ist, dass man lieber sagt, man verzichtet komplett auf den Alkohol, weil es tatsächlich so ist, dass auch ein Gläschen Sekt oder ein Gläschen irgendwas auch in der Frühschwangerschaft zu Problemen führen kann. Auch wenn man es dann noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist vielleicht, dass man deshalb sagt, okay, ich möchte ein Kind haben, ich plane das, ich verzichte da komplett drauf.
Ja, Ja, das finde ich sowieso insgesamt einen schönen Gedanken. Also ich meine, ich will jetzt hier, es ist immer so eine Sache, ne? Wir wollen ja nichts vorschreiben, wir wollen keinen Stress machen, aber ich für mich habe ganz klar gesagt, also das ist jetzt, ich habe jetzt ein Kind in mir, ich möchte ein Kind gebären und ein möglichst 100-jähriges Leben erschaffen. Und das ist an mir als Mutter, diese insbesondere diese 9 Monate, aber auch eben natürlich die Zeit danach, mich entsprechend zu verhalten, sodass dem Kind die optimalen Lebensbedingungen geschenkt werden können. Und wenn das bedeutet, zum Beispiel mal in dieser Zeit keinen Alkohol zu trinken, und das kann man ja nach dem Abstillen wieder machen, wie man will, aber in der Zeit, wo es mein Kind betrifft und die Gesundheit direkt betrifft, ja, darauf zu verzichten, das ist sozusagen schon das erste wunderschöne Geschenk, was man seinem Kind geben kann. Ich bin da auch bis hin zu Kaffeekonsum, wo ich mir immer sage, also ja, klar, ein Tässchen am Tag, man will die nicht so einschränken, die sollen es sich auch gut gehen lassen und sich nicht stressen und so, das verstehe ich auch. Ich habe für mich damals gesagt, also wenn eigentlich gar kein Kaffee empfohlen ist und maximal eine Tasse, na, dann trinke ich doch gar keinen Kaffee.
Ja, also, genau, man entscheidet sich ja dafür, dass man ein Kind bekommen möchte, dass man, ja, und dann muss man sich auch so ein bisschen bewusst sein, was diese Entscheidung, ja, was da mit reinfließt. Halt einfach mal, ja, vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre auf Alkohol verzichten, vielleicht mal 10 Monate wenig bis gar keinen Kaffee trinken. Rauchen sollte, ja, sollte man dann eh auch besser
sofort,
ja, sein lassen. Ja. Genau, einfach, es ist eine bestimmte Zeitspanne, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt für das Kind. Und ja, ich habe die Entscheidung getroffen, dass dieses Kind zu uns kommt.
Genau, und es ist auch, glaube ich, einfach, also wie alles so eine mentale Sache, ne? Also wie drehe ich es, ne? Ach, jetzt bin ich schwanger, jetzt darf ich keinen Schinken mehr essen und keinen Kaffee mehr trinken, ist ja blöd. Oder zu versuchen, sich, ne, also, je nachdem, wie man da so gestrickt ist, sich da langfristig hinzubringen und zu sagen, wow, mein Körper darf ein Kind, ein Lebewesen auf diese Welt bringen und ich habe jetzt diese wunderschöne Aufgabe und Verantwortung, dieses Kind so gesund, wie es mir eben sozusagen möglich ist. Natürlich gibt es immer auch Krankheiten, die man nicht beeinflussen kann, aber
natürlich, das,
was in meinen Möglichkeiten ist, da das Beste mitzugeben und nicht zuletzt auch für das eigene Gefühl später. Also wenn wirklich irgendwas mal sein sollte, ne, sagen zu können, naja, kann jetzt nicht daran liegen, dass ich ab und zu irgendwie einen Wein getrunken habe oder so, ne? Dass man einfach wirklich sich die Mühe gibt und sagt, ich habe, also dieses Mindset dahin bringt, zu sagen, was für ein wunderschönes Geschenk und was ist schon ein Kaffee gegen ein gesundes Lebewesen.
Genau.
So, das ist was, das wir uns von unseren Eltern gewünscht hätten oder haben und was wir uns auch wünschen, was unser Kind dann mit unseren Enkelkindern macht und was wir eben auch diese 1 bis 6 bis 14, wie auch immer mal im Leben machen dürfen. Also sich da sanft hinzubringen und sich vielleicht auch Ausgleich zu schaffen. Also wenn es sozusagen so Genussmomente sind, ja, wo man sagt, ach ja, aber jetzt darf ich nicht mal mehr das und jetzt ist eh schon vielleicht auch alles gerade anstrengend und schwierig und jetzt darf ich nicht mal mehr einen Kaffee trinken. Also zu gucken, vielleicht schmeckt ja auch der entkoffinierte Kaffee mal für die Zeit oder vielleicht kann ich was anderes finden. Vielleicht gehe ich öfter in die Badewanne oder und da irgendwie neue Genussbelohnungsmomente, wie auch immer, die man sich so schaffen will, zu finden, die ja eben nicht gesundheitsschädlich sind für Mutter und Kind.
Genau, ne? Ganz, ganz wichtig zu schauen, woran liegt's und also was brauche ich, ja, brauche ich den Koffein oder ist es einfach dieser Moment, da zu sitzen, Ruhe zu haben, genau wie auch bei den Zigaretten, ja, meistens hat man einfach eine Pause, ich habe früher auch geraucht vor den Kindern, man muss schauen, was war es, was kann man sich dafür anderes gönnen, welche neuen Routinen kann man erschaffen.
Ja. Und das als positives Geschenk zu sehen. Und auch viele, ne, ich kenne auch viele meiner Freundinnen, die es nie geschafft haben, aufzuhören zu rauchen und dann natürlich sofort aufgehört, als sie schwanger waren und sagen, ach ja, jetzt. Also dann sieht man wieder, das ist ja mental. Also dann war ja der Grund da und dann fiel es auch ganz leicht, aber davor eben nicht. Also das wirklich, das ist einfach ein riesiger Prozess, der da passiert, gerade wenn man zum ersten Mal Mutter wird, das wird sich einfach alles ändern und da die positiven Sachen zu finden und ja, das nicht als Verzicht und als was Negatives zu sehen.
Ja.
Ja, schön. Okay, jetzt haben wir also das geschafft. Die Schwangerschaft ist da. Der Test ist positiv. ab dem Moment, die meisten erkennen es ja nun wirklich erst in dem Moment. Viele sind, ich überlege gerade mal so, was wir so für Nachrichten bekommen haben in der Vergangenheit, viele sind vorher schon schwanger und sind dann auf einmal, vorher schon vegan, werden dann schwanger und sind dann auf einmal doch ganz verunsichert. Also okay, ich habe das für mich entschieden, ich bin vegan, ich kann das, aber jetzt mit dem Bewusstsein eben über diese Verantwortung für das Kind, was ändert sich jetzt? Geht das überhaupt? Ich höre vielleicht die Großeltern reden und die Medien und bin vielleicht verunsichert und will auch ja nicht nur für mich die richtigen Entscheidungen treffen, sondern auch argumentativ nach draußen das verteidigen, weil das, ich glaube, das, was am meisten wehtun kann, ist irgendwie zu hören, dass man keine gute Mutter ist oder nicht verantwortungsvoll ist. Also was können wir denn vielleicht zu den ZuhörerInnen mit an die Hand geben, wie man auch im Umfeld argumentieren kann und was sich eben auch wirklich ändert, damit man auch die Sorgen für sich selbst und fürs Umfeld nehmen kann in der Schwangerschaft.
Ja, ich finde es immer wichtig zu schauen, mit wem spricht man und was sind dem seine Bedenken. Also ist es wirklich Angst, was das Gegenüber vielleicht hat? Also eine tatsächliche Angst, dass man, ja, dass das Kind nicht gut versorgt werden kann? Oder ist es so dieses typische Klischeehafte einfach mal, okay, vegan, da gehe ich einfach mal dagegen? Weil wenn einem so jemand kommt, dann muss man einfach versuchen, irgendwie Stopp zu sagen, das abzugrenzen, besonders in dieser Zeit, und zu sagen, ich habe mich informiert, ich weiß, was ich tue, ich möchte darüber jetzt mit dir nicht reden. Genauso, wenn dann fremde Leute einem versuchen, in andere Bereiche der Schwangerschaft reinzureden und man sagt, nein, mein Thema möchte ich mit dir nicht drüber reden. Also da ist es wichtig, stark zu sein, einfach sich 2, 3 Sprüche zu merken, die man immer wieder sagen kann, und dieses Nein zu sagen und vielleicht auch, dass man guckt, dass der Partner mit dabei ist, weil manchmal ist es einfacher, wenn der Partner dann sagt, nein, da möchten wir jetzt nicht drüber reden. Wenn es zum Beispiel seine Familie ist, die irgendwas sagt. Es ist ja oft so dieses, die Schwiegereltern, wenn die was sagen, dass man da halt auch den Partner oder Partnerin, wie auch immer, an der Seite hat, die dann auch dazustehen und sagen, okay, möchten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht drüber reden. Und wenn ich erkenne, dass derjenige sich wirklich Sorgen macht, dass ich dann einfach sagen kann, okay, ich habe mich entsprechend informiert, ich bin in einer guten Betreuung beim Arzt, ich weiß, was ich tue, ich habe darauf geachtet, dass ich die Nährstoffe, die ich in der Schwangerschaft benötige, die für mein Kind wichtig sind, dass ich die bekomme und habe dafür gesorgt, dass es meinem Kind gut geht. Also, dass man da halt auch wirklich sagen kann, okay, ich bin in Kontakt mit dem Arzt, ich habe vielleicht eine Ernährungsberatung gebucht, dass ich einfach weiß, was ist wichtig, auf was muss ich achten, und dass man einfach so auch dem Gegenüber die Angst nehmen kann.
Total wichtiger Punkt, genau. Je souveräner man da auftritt, desto leichter ist es natürlich. Ich hatte auch das Glück, dass ich jetzt dann gerade die Ernährungsberatung studiert habe, als ich schwanger war, und natürlich dann wenig Zweifel aufkam und ich ja sehr für das Thema brenne und das gut argumentieren konnte. Aber natürlich, viele Menschen sind eben gerade in der Zeit unsicher. Ich muss aber auch dazu sagen, vielleicht mal aus persönlicher Erfahrung, ich habe zum Beispiel, weil ich konkret an meine Frauenärztin keine Fragen hatte zu dem Thema und das mich auf andere Weise informiert habe ich es ihr zum Beispiel nicht gesagt. Also ich habe euch auch ganz, ganz oft immer wieder, meine Frauenärztin macht mir die Hölle heiß, und ich hätte das gerne gemacht. Die war allerdings sehr, sehr doof und sehr unsympathisch und hat tatsächlich, meine erste Tochter war eine Hausgeburt, meine zweite war auch dann eine geplante Hausgeburt in der Schwangerschaft und hat auch geklappt. Und sie hat dann alleine schon auf dieses Thema so grantig reagiert und hat wirklich in mein eigenes Geburtsheft, Mutterschaftspass, hat sie Hausgeburt mit Ausrufezeichen reingeschrieben und hat mir einen riesigen Vortrag gehalten, wie gefährlich und wie dumm das ist. Und da war ich schon so bedient, dass sie da nicht mal mich angehört hat und gehört hat, warum ich mich dafür entscheide, warum mir das wichtig ist, warum ich das definitiv machen werde, wenn es nicht irgendwelche medizinischen echten Gründe dagegen gibt. dass mir das schon gereicht hat. Dann dachte ich, wenn ich jetzt noch von vegan erzähle, dann ist hier richtig die Hölle los. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, obwohl ich gute Argumente habe. Aber man ist eben in der Zeit, oder ich war in der Zeit auch sehr sensibel, sehr emotional, sehr verletzlich. Und natürlich ist das Thema auch ein ganz, ganz, also das Wichtigste. Ja. Darum dreht sich ja in der Zeit einfach alles. Und ich hatte da keine Lust, mir noch mehr anhören zu müssen. Deswegen, ihr müsst das auch nicht teilen, wenn ihr nicht wollt, richtig?
Genau. Also es muss niemand darüber informiert werden. Es macht manchmal Dinge einfacher. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte meine Blutwerte in der Schwangerschaft überprüfen lassen, also die vegan relevanten Blutwerte, dann kann man es rein theoretisch direkt bei Frauenarzt, bei der Frauenärztin machen lassen, wenn Blut abgenommen wird. Ja. Allerdings muss man dann meistens argumentieren, warum man diese Werte haben möchte. Und dazu muss man natürlich sagen, dass man vegan lebt. Oder man macht es halt in 2 Etappen und geht dann nochmal zum Hausarzt und lässt es da überprüfen. Ja. Genauso wie wenn wenn der Frauenarzt, die Frauenärztin das Folsäurepräparat verteilen möchte. Also bei meiner Frauenärztin gibt's das immer direkt mit in der Praxis. Die haben da einen riesen Stapel liegen, den sie entsprechend verteilen. Da muss man dann halt natürlich auch sagen, okay, das ist nicht vegan, das nehme ich nicht, das Präparat. Oder man nimmt es halt einfach, sagt nichts und entsorgt es dann zu Hause, wie auch immer. Genau, da muss man so ein bisschen überlegen. Aber wie du sagst, man hat ja meistens, kennt man den Arzt ja vorher schon und weiß so ein bisschen, wie ist der drauf oder kriegt's dann so, kriegt's dann so mit, wenn solche Sachen wie, okay, meine Frauenärztin hat zum Beispiel, weil ich sehr viel zugenommen habe in der ersten Schwangerschaft, hat das auch direkt da groß reingeschrieben, ja, die Zunahme, so und so viel Kilo, wo ich auch gedacht habe, okay, ist das jetzt so schlimm, wie was, ja, wo man dann halt auch wieder verunsichert ist, wo ich auch wusste, okay, dann achte ich jetzt so ein bisschen drauf, was sag ich nicht. Genau, es war dann ja erst meine 4. Schwangerschaft, die auch vegan war. Da wusste sie auch schon, okay, ich weiß, was ich tue in der Schwangerschaft. Da habe ich dann auch gesagt, dass ich vegan lebe mittlerweile und das war für sie okay. Sie hat gesagt, sie kennt sich damit nicht aus. Ich soll mich bitte entsprechend anderweitig informieren. Und das fand ich auch gut.
Das war ein guter Weg.
Weil es einfach, sie hat gesagt, okay, ist nicht ihre Kompetenz. Ihre Kompetenz ist die Begleitung einer Schwangerschaft. Alles das Ärztliche, aber die Ernährung nicht. Und da muss ich mich bitte an jemand anders wenden.
Ja, aber das finde ich ja total gut. Also dann lieber so als, perfekt. Also wenn sie es nicht kennt, dann das zu äußern und auch dich trotzdem zu bitten, dich woanders zu informieren, ist ja auch in ihrem Verantwortungsbereich so. Finde ich super gut. Vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Ich habe tatsächlich in dem Fall von meiner Hebamme das Blut abnehmen lassen können. Das ist vielleicht ein bisschen, je nachdem, welche Ausbildung die haben oder was sie da anbieten, was da für Möglichkeiten sind im Geburtshaus zum Beispiel, habe ich das dann da machen lassen. Der habe ich auch ganz klar gesagt, dass ich vegan bin. Das war auch kein Problem. Die war da sehr offen, hat auch gesagt, sie kennt sich nicht so gut aus und hat mich gefragt, ob ich ausreichend informiert bin oder irgendwie Hilfe brauche. Und dann habe ich das alles da testen lassen. Unabhängig davon, vom Hausarzt, Gynäkologen, Hebamme, wie auch immer, kann man ja auch direkt zu einem Labor fahren. Ne? Also die machen ja auch nichts anderes, als es in ein Labor zu schicken. Und es gibt auch Labore, die das direkt anbieten. Dann kann man sozusagen komplett dieses, vielleicht der Hausarzt macht ja manchmal auch Stress, also das höre ich auch immer wieder. Wir kriegen ja wirklich viele Nachrichten. Dann steuert doch direkt das Labor selbst an, macht da einen Termin und lasst eure Werte entsprechend da dann abnehmen. Also das gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist aber eben, dass man es macht, dass man es im Blick behält. Gerade in der Schwangerschaft, man hat so einen anderen Bedarf. Nur wenn auch vielleicht vorher alles in Ordnung war, man es vielleicht ab und zu getestet hat, gut supplementiert hat. Es ist einfach so, dass man einfach einen Mehrbedarf hat und das alles ein bisschen verrückt spielt. Und Eisen ist natürlich so ein großes Thema. Was sind denn noch so für Nährstoffe, auf die man achten soll? Das hast du gerade gesagt, das Standard-Folsäurepräparat ist gar nicht vegan. Was würdest du denn empfehlen als Ernährungsberaterin, welche Nährstoffe man zusätzlich zu der ausgewogenen veganen Ernährung auch supplementieren sollte?
B12 auf alle Fälle. Also B12 ist so der All-Time-Supplement für Veganer. Also sage ich aber gerne immer wieder dazu, weil es trotzdem noch nicht bei allen angekommen ist, dass wir das tatsächlich supplementieren müssen. In der Schwangerschaft genau den Eisenwert überprüfen lassen. Eisen aber bitte nicht einfach so supplementieren, sondern nur, wenn es benötigt wird. Und da auch beachten, dass zum Ende der Schwangerschaft der Wert runtergeht, was völlig normal ist, was ein Schritt in die Geburtsvorbereitung ist. Aber dass man das, dass man es im Auge behält, regelmäßig überprüft, das ist ja auch der einzige Wert, der beim Frauenarzt regelmäßig überprüft wird.
Ja.
Jod ist noch sehr wichtig, dass man da schaut, also auch gerade in der veganen Ernährung ist Jod ja so ein bisschen problematisch, je nachdem, ob man viele Algen isst oder nicht, muss man gucken, ob man da gegebenenfalls supplementiert und da ist der Bedarf in der Schwangerschaft auch höher. Deswegen macht da eine Supplementierung unter Umständen durchaus Sinn. Genau. Generell Vitamin D finde ich generell wichtig zum Supplementieren. Das ist jetzt in der Schwangerschaft nicht speziell erhöht, aber wichtig. Und dass man da schaut, dass der Spiegel passt, dass man entsprechend supplementiert. Und Omega-3 finde ich noch ganz wichtig. Calcium ist noch was, wo ich aber nicht sage, dass man da supplementieren müsste, sondern das kriegt man eigentlich über die Ernährung gut hin.
Wenn sie wirklich gut ausgewogen ist. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel, mein All-Time-Favorite ist ja zum Beispiel auch für die Kinder Tahin, also Sesampasten. Sesam ist ja super kalziumreich.
Ja, auch.
Das nehmen wir halt einfach als Butter und das ist, also dann ist einfach Kalzium schon mal, je nachdem welche Mengen, aber das ist schon mal kein Problem. Jetzt war es, glaube ich, ganz spannend für die meisten zu hören, was alles supplementiert werden muss. Die genauen Mengen sind natürlich klar, dass sie bei den meisten Nährstoffen einfach höher sind, aber da halt nicht Pi mal Daumen einfach irgendwie ein Drittel draufschlagen oder so, sondern da auch sich wirklich informieren. Vielleicht können wir da direkt schon mal das mit ansprechen. Du hast gerade schon gesagt, eine Ernährungsberatung mal machen. Ich glaube, da gibt es viele, viele Mythen rings um die Ernährungsberatung oder einfach auch was ich so an Klischees aufgeschrieben habe, kann ich ja mal kurz sagen, vielleicht können wir die ein bisschen entkräften. Oh Gott, das ist ja total teuer, dann muss ich da tausendmal hin, habe ich gar keine Zeit für. Am Endeffekt checke ich es vielleicht auch nicht, bin vielleicht überfordert mit den ganzen Sachen, die ich dann machen muss. Oder einfach Leute, die gar nicht erst auf die Idee kommen, also die wirklich sagen, ich will eigentlich vegan werden, aber habe eh keine Ahnung und dann lasse ich es einfach.
Ja.
Und gar nicht auf die Idee kommen, ey, da gibt es vielleicht ErnährungsberaterInnen, die mich da ganz, ganz speziell informieren können und wirklich auf mich individuell, ne? Also wir haben ja auch einen veganen Kurs, einen Online-Kurs, der wunderschön ist zum Einstieg. Da geben wir auch Informationen über Nährstoffe raus, aber das wirklich das ganz Individuelle, also hier, ich habe mein Blutbild gemacht zum Beispiel und habe es mal mitgebracht und was muss ich denn jetzt eigentlich ändern, damit ich hier auf gute Werte komme, etc. Das ist noch viel zu mystisch. Vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen aufklären, wie so eine Ernährungsberatung bei dir speziell abläuft.
Genau, also ich habe, also für die Schwangerschaft habe ich tatsächlich auch einen Online-Kurs, einfach damit Frauen, die sagen, ich weiß nicht, so eine Beratung, brauche ich das, dass die erstmal sich das ganze Wissen holen können und selber in ihrem Tempo gucken können, wie passt's. Aber wie du auch gesagt hast, dieses Individuelle fehlt da halt, um wirklich zu gucken, okay, wie kann ich das umsetzen, was ich da gelernt habe? Und brauche ich das wirklich auch, so wie alle das brauchen? Mhm. Oder bin ich vielleicht einfach kein Durchschnitt und brauche was anderes? Und dazu gibt es dann halt eine Ernährungsberatung. Also ich biete die in 1-Stunden-Weise an, also dass man über online, über Zoom 1 Stunde zusammensitzt, alles besprechen kann. Was wichtig ist. Und ich schaue auch immer, dass wir in den Alltag eintauchen und gucken, okay, wie kann man das auch wirklich umsetzen, was wichtig ist. Also nicht nur, dass man weiß, okay, in der Schwangerschaft muss ich 200 Kalorien mehr zu mir nehmen aktuell. Ja, die Frage ist auch, okay, wie kann ich das auch umsetzen?
Ja,
genau.
Okay. Spannend. Das heißt, man muss gar nicht tausendmal irgendwo hinlaufen, sondern man kann das online machen, wenn man es zum Beispiel bei dir macht, per Zoom, sodass man sich trotzdem sehen kann.
Genau.
Und was ist deine Erfahrung? Man kann sicherlich sich auch öfter treffen, aber reicht in der Regel diese 1 Stunde aus?
Es Es kommt immer so ein bisschen drauf an, um was es der Schwangeren geht. Also in den meisten Fällen reicht in der Schwangerschaft eine Stunde aus. Gerade wenn die Frau vorher schon vegan gelebt hat und auch so ein bisschen Wissen schon mitgebracht hat, weil die meisten ja schon so ein bisschen wissen, okay, welche Nährstoffe sind kritisch, wo ist was enthalten, so dass man einfach noch mal tiefer einsteigt und genau guckt, okay, wo ist jetzt bei dir persönlich das Thema und wo kann man da ansetzen? Also vielleicht 2 Stunden, je nachdem, denke ich, da hat man es eigentlich geschafft in der Schwangerschaft.
Eigentlich drin, ja. Ach schön. Das klingt doch, finde ich, sehr, 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 sehr gut. Und das einmal individuell zu machen. Und auch das ist natürlich ein tolles Argument für sich selbst zum Wissen. Ich habe jetzt wirklich echt hier mein Bestes gegeben und wirklich ganz individuell geschaut, weil es gibt ja eben, hast du gerade schon gesagt, auch manchmal zum Beispiel Bad Absorber, ne? Also genau. Die einfach den Nährstoff zwar aufnehmen, aber einfach nicht ausreichend ankommen, weil einfach die Konstitution irgendwie so ist, dass es nicht ausreichend ist am Ende, obwohl man es ja so gewissenhaft gut gemacht hat. Das einmal sich beraten zu lassen, macht total Sinn. Also ich sage es ja immer wieder, eine Ernährungsberatung ist ja hier ein großes Thema. Wir bieten, sagen auch immer selber wieder, werdet ErnährungsberaterInnen. Bei Ecodemy hast du ja auch studiert, oder?
Genau.
Oder, nee, ja, doch, ja. Auch, genau. Und ich ja auch. Und das ist ja wirklich einfach die beste Fernschule. Da haben wir auch unten den Link drin. Das ist einfach... einfach eine richtig, richtig tolle Sache, um sich da selber weiterzubilden auch. Da haben wir auch mit, wie war das, vegan gesund 10% Rabattgutschein. Und ich finde es immer wieder schön und will immer wieder motivieren. Ne? Schreibt uns auch, wenn ihr fertig seid. Es ist einfach, der Bedarf ist da. Ne? Leute wollen sich informieren. Man kommt immer mehr auf den Schirm, dass es einfach wichtig ist. Und dieses Individuelle ist ja auch... das, was am Ende den Unterschied einfach macht. Und ich finde, das war jetzt gerade sehr schön verständlich, dass man sich da einfach anrufen kann. Wir haben ja auch deine Webseite in unseren Shownotes drin, sodass man einfach auf deine Webseite gehen kann und sich dann mit dir einen Termin vereinbaren könnte, richtig?
Genau.
Sehr schön. Genau, macht das ruhig. Schreibt ihr mal. Jetzt waren wir in der Schwangerschaft. Jetzt geht es so langsam Richtung, wir gehen einfach mal so ein bisschen chronologisch durch. Jetzt geht es so langsam Richtung Geburt. Vielleicht können wir noch ein Thema vorher besprechen, Schwangerschaft und Übelkeit. Es bleibt einfach nicht drin. Ich habe vielleicht vorher die Algentropfen nehmen können, aber jetzt geht's gar nicht. Ich hatte wirklich das Problem, dass ich auf einmal kein Tofu mehr mochte. Ich war ganz traurig. Ich habe immer so schön Tofu-Würfelchen mit Sojasauce abgelöscht und so. Ich habe es nicht runterbekommen. Die ganze Schwangerschaft nicht in der Danach ging es ja, davor habe ich es geliebt, danach. Ich habe es natürlich dann anders ausgeglichen mit dem Protein. Gibt da noch mehr Möglichkeiten, das war auch kein Problem, Bohnen und so weiter. Aber Tofu, ich weiß nicht, was da los war, habe ich nicht geschafft. Wie gehst du damit um oder hast du da vielleicht einen Tipp, was sich manche Sorgen machen? Sie wollen dann alles richtig machen, die 5 wichtigen Lebensmittelgruppen abdecken, aber wenn der eine einfach nicht reingeht oder immer wieder rauskommt, wie hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das... trotzdem irgendwie schaffen kann, sich ausgewogen zu ernähren?
Ja, also es ist ja so, wie du auch gerade gesagt hast, es ist ja nicht, also Tofu zum Beispiel hat ja nicht das Monopol auf Proteine in der veganen Ernährung. Ja. Es gibt ja noch andere Sachen. Es gibt noch andere Lebensmittel, die man nutzen kann. Und da ist halt dann einfach wieder wichtig zu wissen, okay, was kann ich stattdessen benutzen? Es ist nicht schlimm, wenn man jetzt eine bestimmte Zeit lang irgendwie eine Sache überhaupt nicht mehr essen kann. Es ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, okay, mir ist einfach so übel, ich krieg generell wenig in mich rein. Man muss halt dann einfach gucken, dass das, was man essen kann, dass man da versucht, die wichtigen Nährstoffe reinzubekommen, dass man gegebenenfalls auch sagt, okay, jetzt geht gerade mal gar nichts. Ich überbrücke mit einem Supplement, mit einem Multisupplement, die ich normalerweise nicht empfehle, weder in Schwangerschaft noch danach. Aber es gibt Situationen, da wird das dann einfach benötigt. So. Da passt das dann halt einfach. Für diese Person passt es dann einfach. Oder auch, es gibt auch Säfte, die angereichert sind, dass man einfach sagen kann, okay, ich nehme da was, dass ich so ein bisschen die Sicherheit habe, okay, ich habe jetzt was zu mir genommen. Weil oft ist es ja auch einfach so eine Kopfsache, dass man, wenn man jetzt weiß, okay, ich habe das genommen, dann bin ich beruhigter, dann geht auch alles andere wieder besser.
Hm. Voll. Ja, man wird ja auch oft einfach auch von außen noch verrückt gemacht. Was hältst du dann von Smoothies? Da kann man ja auch ziemlich gut vieles rein verstecken. Also bis hin zu Kichererbsen kann man ja auch in relativ süßen Smoothie oder mit viel Gemüse. Ich weiß nicht, wiefern muss man mal gucken, ob das dann geht, aber sozusagen mal so ein bisschen so mal kurz Nase zu und hinterschlucken, damit es irgendwie überhaupt ankommt, weil im Endeffekt geht es ja genau um die Nährstoffe und nicht um die einzelnen Lebensmittel.
Genau.
Hast du da gute Erfahrungen gemacht, genau, also so Smoothie-Geschichten?
Smoothie ist an sich super, weil man kann reinmischen, was geht und kann rauslassen, was nicht geht und kann da halt auch ja Bohnen mit reinmachen, Kichererbsen, aber halt auch alles Mögliche an Gemüse und Obst und kann es entsprechend süß machen oder halt nicht süß, je nachdem, was man gerade irgendwie vertragen kann. Man kann mit man kann mit Proteinpulvern arbeiten. Wenn man sagt, okay, ich krieg's überhaupt nicht hin, die kann man da auch mit, also entweder in Shake mixen oder in den Smoothie mit reinmixen. Man kann mit Nussmus arbeiten oder ja, auch unser All-Time-Favorite, das Tahin, kann man mit rein. Da hat man dann auch Eisen und Calcium und hat ganz viel abgedeckt. Genau, dass man da einfach so ein bisschen ja sich selber so ein paar Sachen untermischt, die vielleicht auch so einzeln nicht so gut funktionieren würden.
Ja, voll schön. Jetzt kommen wir so langsam Richtung, ich will auch noch mal einmal kurz sagen, ne, mit diesem Verrücktmachen, egal was es ist, je mehr man bei sich ist, auch im Optimalfall auch beim Partner oder bei Freunden ist, dass man einfach für sich sich klar macht, also wie soll ich das sagen, also sich bewusst macht, wofür man einsteht, ne? Also es geht ja im Endeffekt um die eigene Gesundheit, um das Kind und auch ja sich nicht verrückt machen lässt oder sich eben dann zum Beispiel mit einer Ernährungsberaterin Rücksprache hält, ne? Also vielleicht nach einem schlimmen Termin dann mal da sich meldet und irgendwie einmal nochmal sich beruhigt oder so, wenn man wieder angegriffen wurde. Ich würde, weiß nicht, noch in meiner ersten Schwangerschaft, da war ich ja dann am Ende, war ich dann 21 oder 20 gerade noch und da wurde mir dann gesagt, dass ich zu dünn, also ich bin ziemlich schlank in die Schwangerschaft reingegangen. Ja, ich muss mal ein bisschen mehr zunehmen. Dann hieß es auf einmal, weil ich mal innerhalb von einem Monat mal einen Sprung gemacht habe, irgendwie 2 Kilo zugenommen habe oder so. Jetzt ist wieder zu viel. Was essen Sie denn jeden Tag? Wo ich dann auch gesagt habe, naja, Salat und dies und das und mir auch viel Mühe gegeben habe. Und jeden Tag einen Kakao damals, ne, weil ich den Kaffee eben ersetzt habe und es ja auch nicht besser wusste. Ja, da wissen Sie, wie viel Zucker da drin ist. Den müssen Sie weglassen. So diese einzige süße Sache, die ich mir gegönnt habe immer am Tag. Danach kam ich dann wieder, da war ich wieder viel zu dünn. Ich habe insgesamt 11 Kilo zugenommen. Dann wurde gesagt, na, mit der Hausgeburt können Sie vergessen, mit so einem schmalen Becken, das geht ja gar nicht, dann müssen Sie ins Krankenhaus. Dann musste ich in ein Spezialkrankenhaus, wo dann einmal meine Hüfte vermessen wurde mit solchen komischen riesigen Zangen und so. Und dann, nö, ganz normale Hüfte, passt, ist halt eine schlanke Schwangere, so geht. Also wirklich dieses unfassbare Verrücktmachen, hoch und runter und am Ende war alles in Ordnung. Es war eine wunderbare Hausgeburt und hat alles funktioniert und davor wurde mir 10-mal irgendwas erzählt und auch nicht aus Boshaftigkeit. Natürlich haben die auch schlimme Sachen erlebt, die haben eine große Verantwortung, die müssen lieber einmal mehr vorsichtig sein als weniger. Und natürlich sollte man auch, wenn jemand richtig Alarm schlägt, eine Ärztin richtig Alarm schlägt, da auch wirklich mal einmal hingucken, ob das vielleicht auch Sinn macht. Aber dieses Kirremachen ständig ist wirklich Wahnsinn, gerade in dieser Zeit, oder? Der Druck, der da so auf Schwangeren lastet.
Ist Wahnsinn. Von allen Ecken kommen ungefragt Kommentare und man muss es selber filtern, was davon jetzt wirklich wichtig für einen sein könnte, wo man wirklich genauer hinschaut und was man einfach abprallen lässt. Ja.
Total. Man muss sich auch daran gewöhnen, dass erstmal nur der Bauch begrüßt wird und irgendwann nur das Kind und irgendwann wird dann erkannt, ach, da drüber ist ja noch eine Mutter. Das war für mich auch so, okay, krass, alle haben jetzt im Bauch Hallo gesagt, hier oben ist noch jemand. Das ist echt verrückt. Genau, jetzt geht es ja so ein bisschen Richtung Geburt. Du hast ja auch gesagt, du hast alle möglichen Geburtsformen schon durch und bestimmt auch in deiner Beratung viel gehört. Vielleicht kann man da ein bisschen unterscheiden zwischen Hausgeburt und im Krankenhaus. Da vielleicht auch Tipps, wie kann man sich gerade bei einer Krankenhausgeburt vorbereiten, also auch alleine schon, was das Thema Essen angeht. Na, das kann ja auch mal ein bisschen länger dauern. Hast du da Tipps vielleicht, woran man denken soll, wie man es kommunizieren sollte, auch im Krankenhaus, auch was Medikamente und so weiter angeht und ob man sich selber mit Snacks versorgen sollte oder wie sind da deine Erfahrungen?
Also ich finde es wichtig, auf alle Fälle im Vorgespräch, also wenn man plant, in ein Krankenhaus zu gehen, dann hat man ja dieses Vorgespräch, die Anmeldung dort, dass man dort dann schon wirklich angibt, okay, ich ernähre mich vegan, ich möchte veganes Essen bitte bekommen. Und auch, dass man ja einen gewissen Geburtsplan mit abgibt, wo man sich einfach schon mal ein bisschen Gedanken gemacht hat, was möchte man während der Geburt, was möchte man nicht, dass man das alles vorab dem Krankenhaus schon zur Verfügung stellt und dass man die Begleitperson, die dann mitkommt, auch darüber informiert und dass die einem dann den Rücken stärken kann, weil während der Geburt ist man nicht immer in der Lage, so seine Meinung weiterhin stark zu vertreten, weil man einfach mit den Gedanken ganz woanders ist. Und manchmal kommen aber dann trotzdem irgendwelche Fragen von dem medizinischen Personal, wo man einfach nur sagt, hey, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was du von mir willst, lass mich einfach in Ruhe. Dass dann jemand dabei ist, der sagen kann, okay, nee, das wollen wir nicht. Und auch ganz wichtig, dass man sich was zu essen einpackt. Also, dass man wirklich Essen dabei hat. Essen für die Geburt, kleine Snacks, aber dass man auch was für danach dabei hat. Ich hatte eine meiner Geburten, während ich vegan war, war ich im Krankenhaus. Es war eine ambulante Geburt, aber es war über Nacht und ich hätte noch Frühstück bekommen können und ich habe einen Apfel und eine halbgrüne Banane bekommen, weil mehr war nicht da. Das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich nach Hause. Ich habe seit über 24 Stunden nichts mehr Gescheites gegessen. Ich gehe jetzt, weil es dort halt einfach nichts gab. Und das war eine Uniklinik, eine große. Und es war nicht möglich, mir was Veganes zu essen zu besorgen zum Frühstück.
Unglaublich.
Deswegen.
Und wenn man überlegt, also eine Mutter, die gerade ein Kind geboren hat und sie nach der Geburt zu stärken, damit sie wieder zu Kräften bekommt. Und dann gibt es einen Apfel und eine grüne Banane. Das ist ja der Wahnsinn.
Genau.
Okay, also einfach Sachen einpacken, mitnehmen. Lieber ein bisschen so viel als zu wenig. Wer weiß, wie lange man da ist, damit man einfach süß, herzhaft, alles, worauf man vielleicht Lust hat,
dass man direkt was hat für später, wenn man sagt, okay, man möchte lieber noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Da kann ja immer noch mal der Partner gehen, was holen, irgendwas bestellen. Das geht ja dann immer noch. Aber dass man so für die Geburt, für die Wartezeit, für die ersten Stunden danach, dass man da was hat, das finde ich schon wichtig, dass man da nicht drauf angewiesen ist, dass es im Krankenhaus was gibt oder am Automaten ein passender Schokoriegel verfügbar ist.
Voll. Und es gibt ja auch so Sachen, die auch ganz okay sind von den Nährstoffen her und so, wo habe ich das gesehen? Bei Rewe oder so gibt es so Tüten, Couscous, keine Ahnung, die man in eine Tasse machen kann und dann mit heißem Wasser, weil das kriegst du ja auf jeden Fall, dass man irgendwie auch mal was Warmes zwischendurch bekommt für so eine Zeit, also besondere Zeit, kann man das ja auch, oder sich auch selber vorbereiten,
genau,
ne? Couscous mit Gewürzen in eine Tasse, in eine Tüte und mitnehmen.
Da muss es jetzt nicht das Riesenmenü oder irgendwas sein, da können es die Fertigprodukte sein, die es mittlerweile gibt, da darf man dann auch gerne mal 5 gerade sein lassen, das ist egal. Hauptsache, man hat was, wo man wieder zu Energie kommt. Und dann muss es jetzt auch nicht das nährstoffreichste Essen sein. Es geht einfach darum, dass man wieder irgendwas essen kann, dann nach einer anstrengenden Geburt. Und wenn die Lust auf den Schokoriegel ist, dann habe ich halt einfach einen Schokoriegel dabei, den ich essen möchte. Oder einfach von allem so ein bisschen was.
Am Start haben.
Und wenn man es dann da nicht ist, ist es auch okay, weil im Wochenbett wird man auch immer wieder die Zeit haben, wo man mal schnell was braucht. Und wenn man dann noch was Schnelles irgendwie im Schrank hat, ist das auch super.
Absolut. Und Getränke natürlich, ne? Auch nicht vergessen. Das ist ja auch ein guter Weg, irgendwie, wenn man jetzt nicht viel Zeit zum Essen und Kauen hat in der Geburt. Zumindest irgendwie Säfte oder irgendwas, was mal kurz ein bisschen Energie bringt, ist, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit. Spannend. Also ich glaube, Hausgeburt ist klar, da hat man zu Hause hoffentlich alles da und hat natürlich auch Leute, Hebammen, Partner im Optimalfall oder Freunde, die dann einen versorgen können. Was gibt es noch für Geburtsformen? Alleingeburt, Hausgeburt, Krankenhaus? Nee, mehr gibt es nicht, ne?
Genau, also eigentlich im Geburtshaus dass man, da ist es ähnlich wie im Krankenhaus, nur dass man dann halt einfach nach Hause geht nach der Geburt, aber dass man da halt auch sich entsprechend Essen mit einpackt. Dort gibt's ja dann meistens auch nichts zu kaufen oder so, dass wenn man für die Geburt was braucht, dass man so ein bisschen was dabei hat, genau.
Voll. Auch verrückt ist so, gerade für mich ist es jetzt schon bald 4 Jahre oder 3,5 Jahre her wieder die letzte Schwangerschaft und letzte Geburt. Verrückt gerade für mich, mich so wieder reinzuversetzen. Das ist auch schön. Jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen das Thema Schwangerschaft abgeschlossen. Das heißt für uns auch, ich würde sagen, der erste Teil des Podcasts ist an dieser Stelle beendet, denn das ist der reine Schwangerschaftspodcast und wir gehen jetzt über, denn das Kind wird geboren. Das Wochenbett ist eine ganz besondere Zeit. Aber eben auch so das erste Jahr, das Babyjahr und dann langsam der Übergang zur Beikost, zum Stillen, vom Stillen zur Beikost. Vegane Ernährung ist auch da wichtig, einfach, dass man auf bestimmte Sachen achtet. Und ich würde sagen, an dieser Stelle geht es nächste Woche weiter. Schaltet gerne ein, teilt diesen Podcast gerne. Wir freuen uns über eine Bewertung. Und Daniela, wir hüpfen jetzt in die nächste Woche.
Alles klar.
So viel geballtes Wissen von der lieben Daniela. Ich finde es richtig toll, mit wie viel Leidenschaft sie hinter dem Thema steht und wie sehr sie dafür kämpft. Gerade gestern, glaube ich, war sie bei der Veterinale auf der Bühne und hat in Leipzig wieder über dieses Thema gesprochen. Und ich finde es einfach wunderschön, mit wie viel Energie sie sich da reinhängt. Und ich spüre es sehr, denn es ist uns ja auch ein total großes, wichtiges Thema. Es geht auf jeden Fall nächsten Sonntag hier weiter an dieser Stelle. Wir wollen uns nochmal bedanken für den Sponsor dieser Episode bei Koro, denn da kann man nämlich auch größere und kleinere Familien gut satt kriegen, denn sie haben ja eben diese tollen Großpackungen, genau. Und dadurch, dass sie direkt vom Hersteller beziehen, sind es auch wirklich günstige Preise mit ausgefallenen Sachen wie Xylit-Schokoladendrops, Pistazienmus oder eben auch ganz viel vegane Sachen wie diese Schnetzel, diese Sojaschnetzel oder einfach mal ein Kilo Leinsamen zu Hause haben. Bitte trotzdem nicht denken, dass ihr Omega-3 damit komplett abdecken könnt, aber nichtsdestotrotz sind sie gesund und da einfach die Vorräte mal aufzufüllen, könnt ihr super gerne machen mit vegan gesund. Denn da bekommt ihr 5% auf eure Bestellung bei der Koro Drogerie.
Wenn dir die Folge gefallen hat, lass es uns unbedingt wissen. Schreib uns eine Bewertung, schreib uns einen Kommentar bei Spotify, ein paar Sterne. Wir würden uns sehr drüber freuen. Und hier geht's nächste Woche weiter mit Daniela Ackermann, Part 2.
Bis zum nächsten Sonntag.
Ciao.